Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Warum macht einer sowas? Was bringt einen Menschen dazu, wahllos andere Menschen schwer zu verletzen oder umzubringen? Das ist die immer gleiche Frage. Nach Attentaten wie jetzt dem gegen den CSD und die einfache Antwort, so sind Islamisten nun mal. Die hilft uns da nicht wirklich weiter. Kann man gewaltbereite Extremisten abbringen von ihrem Weg oder sind alle Versuche einer Entradikalisierung zwecklos? Fragen wir mal nach bei Numan Özer von der NGO 180-Grad-Wende. Herr Özer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihr Netzwerk nennt als eines seiner Ziele die Prävention von islamistischer Radikalisierung. Und wahrscheinlich wird sich nicht nur der Vater des CSD-Attentäters fragen, wie macht man sowas?
Nun, dafür muss man vielleicht zunächst verstehen, warum radikalisieren sich junge Menschen. Und leider, auch ausgehend von dem Attentat vom Samstag, müssen wir feststellen, dass es immer wieder dieselben Persönlichkeiten sind. Es sind immer wieder dieselben gescheiterten Biografien, junge Menschen, die perspektivlos sind, die eine Gewaltaffinität mitbringen und letztendlich an Kontakt geraten mit ausländischen Terrorgruppen, sich im Netz radikalisieren und dann die Bereitschaft haben, solch eine schlimme Tat zu begehen.
TikTok-Videos von salafistischen Influencern erreichen Millionen Aufrufe. Sind das die gefährlichsten Orte oder wo findet islamistische Radikalisierung noch statt?
Wir müssen feststellen, dass wir in Deutschland viele Jahre lang so eine Street-Dawa hatten, wo junge Menschen auf der Straße angesprochen wurden, in Gesprächszirkeln, in Wohnungen eingeladen wurden und das letztendlich dazu geführt hat, dass sie sich radikalisieren konnten. Durch verschiedenste Maßnahmen der Sicherheitsbehörden und Justiz ist es halt so, dass es mittlerweile immer mehr tatsächlich überwiegend auf den sozialen Medien stattfindet. Und die Ansprache von vielen jungen Menschen, zunächst wie gesagt auf den sozialen Medien und dann aber auch wieder in geschlossene Räume außerhalb der Öffentlichkeit dann stattfindet.
Was reizt denn diese jungen Leute, von denen Sie sagen, es sind oft welche mit gescheiterten Biografien, daran sich zum Beispiel dem IS anzuschließen, wie es auch hier der Attentäter versucht haben soll?
Ja, hier ist es nun mal so, dass wir junge Menschen haben, die perspektivlos sind, die orientierungslos sind, die in sozial benachteiligten Milieus aufwachsen, die nicht den Zugang zum Regelsystem erhalten, die, wie gesagt, Gewaltaffinität sind, möglicherweise schon eine kriminelle Laufbahn hinter sich haben und dann kommt ein Bruch in der Biografie. Dann scheitert man so richtig. Und man sucht Orientierung, man sucht den Weg, etwas Bedeutendes zu machen. Man hat einen Identitätskonflikt in sich. Und dann ist es halt so, dass die Ansprache von so welchen extremistischen Gruppen nun mal dafür Sorge tragen kann, dass man einen Weg findet, seinem eigenen Leben Bedeutung zu geben. Und das ist der Weg.
Die Neuköllner Integrationsbeauftragte hat im Deutschlandfunk-Interview gesagt, dass diese Radikalisierung häufig sehr früh beginnt und dass diese jungen Dschihadisten dann bereits auf dem Schulhof anderen religiöse Vorschriften machen. Wann setzt denn Ihre Arbeit ein? Schon in der Schule?
Ja, wir setzen auch in der Schule an durch verschiedenste Angebote für Schülerinnen und Schüler, aber auch für die Unterstützung der Lehrkräfte. Es ist in der Tat so, dass man früh beginnen muss. Man darf jedoch auch nicht direkt junge Menschen kriminalisieren. Junge Menschen, gerade Schülerinnen und Schüler, sind oftmals auf dem Weg, sich zu finden, sind in einem Identitätskonflikt, schauen, was kann ich ausreizen. Und da muss man schon zumindest Lehrkräften und auch Eltern einen Fahrplan in die Hand geben, zu wissen, wo ist die rote Linie? Wo probiert sich ein junger Mensch gerade aus? Wo rebelliert er? Und wo ist die Grenze überschritten, dass eine mögliche Radikalisierung beginnen kann?
Aber gerade Eltern scheinen da in einer sehr schwierigen Rolle zu sein. Ich habe gelesen, nur rund die Hälfte der Anrufe bei der Beratungsstelle Radikalisierung kommen von den Familien. Was glauben Sie, woran das liegt?
Nun, Eltern sind natürlich oftmals überfordert und hilflos in vielen Fällen. Ich habe Ihnen gerade aufgezeichnet, dass es gerade junge Menschen sind, die aus sozial benachteiligten Milieus kommen. Auch hier haben wir Eltern, die mit der Erziehung ihrer eigenen Kinder und den vielen Schwierigkeiten, die sie selbst haben, sehr überfordert sind. Und dort weiß man oft nicht, was passiert mit meinem Kind oder erkennt gewisse Entwicklungen viel zu spät. Und das ist eine große Herausforderung, dass man dann Hilfe sucht, wenn es leider schon oftmals zu spät ist.
Auf welche Hinweise sollten Eltern denn achten?
Nun, Eltern sind ganz nah an ihren Kindern dran. Eltern erleben ihre Kinder tagtäglich. Und so sollte man auf Entwicklungen achten, inwieweit das Kind beispielsweise Gewalt gegen andere befürwortet, sich in seiner täglichen Praxis, was Ideologien etc. anbelangt, ändert, wie weit sich das Kind von anbeginnt, aus dem eigenen sozialen Umfeld und von den Kindern, von den eigenen Eltern abzuwenden. Mhm. Und das sind tatsächlich schon Indizien, die schon teilweise zu spät sein können, aber wo Eltern doch einen Fokus drauf haben sollten, hier drauf zu achten.
Aber solange das Kind keine Straftaten begeht, würde ich es ja auch nicht bei der Polizei anzeigen, oder? Und auch nicht bei Stellen wie Ihnen.
Nun, bei der Polizei ist es natürlich nur dann geboten, wenn Gefahr im Verzug ist. Da kann man natürlich auch das Vertrauensverhältnis zum eigenen Kind dann auch kaputt machen, wenn man da zu schnell hingeht. Aber Beratungsstellen, konventionelle Sozialarbeit sind für Eltern die richtige Anlaufstelle, wenn sie gewisse Tendenzen bei ihrem Kind ausfindig machen. Gegebenenfalls sogar noch früher, dass Eltern das Bewusstsein haben, sich frühzeitig Hilfe zur Erziehung zu suchen.
Wie beziehen Sie denn die Familien mit ein in ihre Deradikalisierungsbemühungen?
Nun, uns ist es ein großes Anliegen, Eltern so früh wie möglich zu erreichen. Und daher ist es wichtig, in einer gerechten, bedarfsgerechten Ansprache Eltern dahin zu bringen, dass sie mehr Aufmerksamkeit auf ihre Kinder haben, frühzeitig ihre Kinder fördern, wertschätzend gegenüber ihren Kindern sind und dann auch lernen, gewisse Tendenzen zu erkennen. Beispielsweise, was schaut sich mein Kind bei der Nutzung der sozialen Medien an? Wo sind Gefahren bei der Nutzung von sozialen Medien? Und woran kann ich gewisse Entwicklungen ausmachen, die nicht förderlich bzw. schädlich für mein Kind sind?